Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 5. Qualität in der Lehre. Die Lehre ist das Herzstück der Erwachsenenbildung und gleichzeitig eine große Blackbox. Denn Lernen ist ja kein linearer Prozess, bei dem Lehrende einfach den Inhalt, den sie vermitteln wollen, 1:1 auf Lernende übertragen können. Im Gegenteil, gute Lehre ist ausgesprochen voraussetzungsvoll. Aus diesem Grund nehmen wir in dieser 5. Staffel von Epale Insights das Thema Qualität in der Lehre mal genauer unter die Lupe. Mit 5 Expertinnen und Experten nähern wir uns dem Thema in 5 Folgen und beleuchten es aus unterschiedlichen Perspektiven. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Folge 3. Präsenz und digital. Unterschiedliche Anforderungen für gute Qualität.
Ich habe das Gefühl, wir hatten so Mitte 21 so einen Peak von, boah, da haben sich alle damit beschäftigt und es war richtig cool, was für methodische Vielfalt auch in der digitalen Lehre dabei war. Aber dann, als Präsenztermine wieder war, hat man das so ein bisschen vernachlässigt, sodass man jetzt eigentlich wieder die Leute dahin bekommen muss, ey, wenn ihr Online-Meetings macht, gebt euch weiterhin Mühe, um es mal ganz plakativ zu sagen.
So beschreibt es Medienpädagoge Jendrik Peters, der freiberuflich als Dozent für digitale Lehre tätig ist. Er stellt also einen Qualitätseinbruch fest, der nun, wo wieder mehr Präsenzlernen stattfindet, die digitale Lehre weniger inspiriert und vielfältig macht. Da war das Lernen in Corona offensichtlich nicht so wirklich nachhaltig an vielen Stellen, oder? Schauen wir mal genauer hin. Hilfreich kann die Perspektive der Qualitätsentwicklung sein. Denn wenn sich eine Organisation Gedanken dazu macht, welche Rahmenbedingungen sie für eine gute Qualität in der Lehre braucht, dann stellen sich Fragen nach der Infrastruktur. Für das Qualitätsentwicklungsverfahren LQW beschreibt es Jacques Doulier, Geschäftsführer der Conflex Qualitätstestierung GmbH, so.
Es gibt die Anforderung, dass es Kriterien für Lernorte definiert sein sollen. Ja, das kann ich jetzt einmal machen für alle Lernangebote, die ich habe. Ja, und wir wissen ja, vor Corona war so, das Online-Lernen war da nicht sehr verbreitet in der Erwachsenenbildung. Das hat sich ja natürlich komplett geändert. So, wenn ich jetzt die gleichen Kriterien hernehme, die ich eigentlich für physische Räume habe und beziehe das auf das Online-Lernen, dann passt das einfach nicht. Also es funktioniert oder kann super funktionieren, Online-Lernen, aber da brauche ich einfach andere Qualitätskriterien. Das heißt, ich muss da auch nochmal differenzieren. Also in dem Sinn ist auch die Qualität auch immer abhängig eben auch vom Bildungsformat.
Eine unterschiedliche Betrachtung von Präsenz und Online macht also Sinn. Olga Kühl, Dozentin für DATSDAF und digitale Lehre, nimmt es für ihre eigene Tätigkeit folgendermaßen wahr.
Ich finde, Online geht nicht ohne Präsenz. Das würde mir fehlen. Ich finde, aus der Präsenz nimmt man viel, was, oder ich nehme viel, was ich in Online einbauen kann. Und umgekehrt natürlich auch. Aber ich finde, rein Online-Lehre, also nur Online-Unterricht, wäre mir zu wenig. Auch von Tätigkeiten, die ich ausübe als Lehrkraft, aber auch dieses Gefühl natürlich persönlicher Nähe. Dadurch, dass ich viel Online-Erfahrung habe, kann ich den Teilnehmenden Präsenz viel mehr Formate anbieten, wie sie die Hausaufgaben machen. Das heißt, ich muss denen nicht immer was aus dem Buch oder Lesetext, sondern durch meinen Online-Unterricht habe ich ein Portfolio entwickelt. Mit KI kann ich jetzt wunderbar auch Übungen erstellen, die differenziertes Feedback geben. Und da kann ich dadurch meinen Präsenzunterricht unheimlich bereichern, finde ich, bilde ich mir ein. Und wenn ich online unterrichte, dann, wie gesagt, dann kenne ich dieses Gefühl, eine tolle Atmosphäre zu haben. Was oft online bemängelt wird, kenne ich auch. Es klappt nicht immer. Aber ich kenne das, wenn man zusammen lacht und Quatsch macht und Witze macht und Gruppen tauscht und über Persönliches was sagt, in den Pausen nochmal, keine Ahnung, zusammen Kaffee trinkt. Und das kann ich auf online übertragen, versuchen zumindest. Und das gibt mir wieder Online-Gefühl, die Leute wachsen zusammen. Und da überlege ich tatsächlich, wie mache ich das, wie übertrage ich das? Und dann meine Kompetenz erlaubt es mir, wieder bilde ich mir ein, das so zu gestalten, dass auch online ein Gruppengefühl entsteht, das mir wieder online wichtig ist.
Es geht hier also nicht um eine 1:1-Übersetzung von Methoden, sondern um die Frage, wie kann ich bestimmte Settings, eine bestimmte Atmosphäre im gewählten Format bewusst gestalten? Dies bekräftigt auch Jan Thorsten Kors, Leiter des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung an der PH Ludwigsburg.
Unterm Strich sind beide Formate natürlich aufwendig. Ich muss immer Dinge vorbereiten, machen und tun. Und ich glaube, da war die Lernkurve bei ganz, ganz vielen Leuten sehr steil in den letzten Jahren, was im digitalen Raum alles möglich ist und was da umsetzbar ist. Und ganz, ganz viele Sachen sind online tatsächlich auch besser umsetzbar, als sie es zum Beispiel im Präsenzraum sind. Gerade wenn ich mir so überlege, dass ich einen Lernprozess gestalten möchte, wo ich über einen längeren Zeitraum, weil eben eine Erprobung am Arbeitsplatz stattfinden soll, ich mit den Leuten zusammenkomme. Das kann ich in Präsenzformaten kaum realisieren, aber da, wo ich quasi über Online-Tools gehe, ist es sehr gut möglich. Da kann ich kurz mit den Leuten zusammenkommen. Und deswegen glaube ich, funktioniert online auch sehr viel. Allerdings, dieses primäre, unmittelbare Zusammenarbeiten mit Menschen, das, was sich für die allermeisten Menschen auch gut und wertvoll anfühlt, das ist etwas, das werden Menschen auch weiter schätzen und wollen. Aber wenn sie zusammenkommen, wenn sie den Aufwand betreiben, irgendwo anzureisen, in einen Raum zu gehen, dann muss sich auch lohnen. Es muss sich auszahlen, das zu tun.
Doch wie kann ich als Lehrkraft meine digitalen Skills verbessern? Jendrik Peters unterrichtet digitale Lehre unter anderem auch im Rahmen der Fortbildungsreihe Lehren, Lernen der Niedersächsischen Agentur für Erwachsenen und Weiterbildung. Das heißt, er unterstützt Dozierende dabei, ihre Kompetenzen zu erweitern. Wen trifft er in seinen Fortbildungen?
Und dann, glaube ich, kommen jetzt einfach Leute dazu, die gemerkt haben, oh, das funktioniert ja ganz gut. Ich kann dadurch irgendwie Zeit sparen, Fahrtwege, ich kann irgendwie das gut von zu Hause aus machen. Das lässt sich vielleicht auch gut mit meinem Hauptjob kombinieren, weil ja gerade Erwachsenenbildung die Dozierenden oft freiberuflich oder nebenberuflich tätig sind. Und die fangen jetzt an und gucken, wie kann ich das eigentlich machen? Die erstmal abgewartet haben, setze ich das überhaupt durch sozusagen und jetzt dann aufspringen.
Also nach wie vor gibt es Lehrende, die erste Schritte in der digitalen Welt wagen. Und damit sie es direkt in der Anwendung sehen, unterrichtet er ebenfalls digital. Worauf er achtet?
Passt eigentlich das, was ich gerade erzähle, zu dem, was die Teilnehmenden gerade brauchen? Ist das passgenau auf die zugeschnitten? Gerade im digitalen Raum ja auch nochmal eine besondere Herausforderung. Treffe ich da das richtige Maß an Mischung aus Technik, Methodik, Didaktik? Die entsprechende Gestaltung, habe ich einen guten Lernraum, eine gute Gruppe, eine Gruppensituation geschaffen, eine Identität im Online-Raum und am Ende eben genug Raum geben für Reflexion und Feedback. Also wie man noch ein LMS, ein Lernmanagementsystem einbauen kann, vorgeschaltet oder auch nach seinem Online-Kurs. Ist jetzt für viele, die hier zuhören, wahrscheinlich nichts Neues, aber es ist schon nochmal eine Herausforderung und Chance zugleich, weil ich da schon viele Dinge abbilden kann, die ich dann online nicht mehr machen muss. Vorstellungsrunde zum Beispiel und Ähnliches.
Dabei ist Online-Unterricht besonders voraussetzungsvoll für Lehrende, da sie 4 Rollen gleichzeitig ausfüllen müssen, wie die einschlägige wissenschaftliche Literatur beschreibt. Erstens die organisatorisch-administrative Rolle, zweitens die motivational-emotionale Rolle, drittens die inhaltliche Rolle und viertens die didaktisch vermittelnde Rolle.
Diese 4 Rollen einer Online-Moderation, die du komplett immer die ganze Zeit mitdenken musst, und das unterscheidet sich halt dann eben zur Präsenz. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und auch da, je öfter man das macht, desto routinierter wird man.
Doch Jendrik Peters zieht hier für sich auch ganz klar Grenzen.
Also ich sage zum Beispiel, um das noch zu erwähnen, wenn jemand gerade Probleme mit seinem Laptop oder Rechner hat, dann sage ich immer, ich habe jetzt nicht die Zeit dafür, dein Computerproblem zu lösen. Also die Leute müssen in Zoom online sein mit einer stabilen Internetverbindung, Kamera, Mikrofon. Ich gebe dann 1-2 Tipps, wie sie das nochmal umstellen können, aber dann war es das auch. Und wenn dann eine Person abgehängt wird, weil sie eigene technische Probleme hat, kann ich das in dem Moment nicht lösen. Und davon darf man sich als Online-Dozierender auch frei machen, weil in den allermeisten Fällen haben wir ja gar keinen digitalen Support im Hintergrund. Bei den großen Seminaren früher in der Volkshochschulzeit hatten wir 2 oder 3 Moderierende, die sich nur um Technik gekümmert haben. Privater Support-Chat haben wir ja nicht eigentlich in der Lehre, wenn wir alleine sind. Deswegen kann man sich da auch gut abgrenzen.
Es zeigt sich, dass auch hier die Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle spielen. Alleine alle 4 Rollen erfüllen zu müssen, kann nicht immer gelingen. Ein anderer Aspekt: Online-Angebote werden gerne als besonders barrierearm angepriesen, doch auch hier zeigen sich Grenzen.
Es gibt die technische Hürde. Im Präsenzkurs, die meisten Teilnehmenden schaffen es, einen Parkplatz zu finden oder eine Bushaltestelle und in den Raum zu kommen. Aber online zu wissen, habe ich gerade eine gute Internetverbindung, wo ist der Link, wie ist das Passwort, wo ist eigentlich Mikro an, aus, Kamera und so weiter. Die Teilnehmenden stehen unter einer viel höheren, ich will nicht sagen Stress, aber schon Herausforderungen zur Teilnahme an dem Kurs. Und das sollte man einfach beim Design dann mit Bedenken für Interaktivität zu sorgen. Also wenn man in Präsenz fragt, gibt es noch Fragen? Wollen wir eine kurze Pause machen oder Ähnliches? Brauchen wir nochmal eine andere Methode? Dann das auch im Online-Raum gerade dann machen und sogar viel häufiger, weil die Ablenkungswahrscheinlichkeit viel höher ist.
Qualitativ hochwertige digitale Lehre unterscheidet sich also von Präsenzlehre und erfordert darüber hinaus Übung und konsequentes Dranbleiben, um auch bei den verwendeten Tools immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und auch Fortbildung und Schulungen können helfen. Was es noch für unterstützende Strukturen für Lehrende gibt, beleuchten wir in Folge 4 dieser Staffel von Epale Insights. Dieser Podcast ist im Auftrag von Epale entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.